Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18.02.2009 ist Ferner Levini. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle auf NW Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NW Radio Treff hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Arbeit und Lebenswelt. Im Studio sind heute Werner Pfennig, René Philipp und Werner Levin und als Gast Herr Modrei. Wir haben heute ein größeres Thema ein anderes Thema ausgesucht als bisher. Es geht nämlich um eine Buchbesprechung, Werner, und du kannst dann mal das Mikro übernehmen, bitte.
Ja, also Herr Modrei ist unser Gast, Robert Modrei. Er gehört eigentlich schon lange zu unserem Verein, so ein bisschen auf Distanz. Aber er hat schon Zeitungsartikel geschrieben, schon zu DDR-Zeiten, hat auch Kurse besucht. Und Herr Modrei ist eigentlich kein Schriftsteller, aber er schreibt Romane, die sehr autobiografisch sind. Und da gehen wir gleich los in das Thema hinein. Herr Modrei, wo sind Sie geboren, in welchem Teil Deutschlands?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich stamme aus Nordböhmen. Das gehört ja damals zur Tschechoslowakei. Ja, und dort bin ich aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Tja, und damals lebten ja dort viele Deutsche, aber auch viele Tschechen. Und die Tschechen versuchten natürlich, dort viele Tschechen anzusiedeln und die tschechische Sprache weiter zu verbreiten und auch ein bisschen durchzusetzen. Ich denke, sie versuchten mit Hilfe der Sprache eben sich das Gebiet sozusagen zu sichern und anzueignen. Es war ja Nordböhmen ein vor allen Dingen ein Industriegebiet, eine wichtige Industrie war dort vorhanden. Und das war natürlich für den Staat von großer Bedeutung. Es wurden dort zum Beispiel Tschechen angesiedelt und es wurden tschechische Schulen gebaut. Zum Beispiel in einem kleinen Dorf, wo nie eine Schule war, wurde eine tschechische Schule errichtet und gleichzeitig ein tschechischer Kindergarten, wo auch die Vorschulkinder hingehen konnten, denn es wurden dort auch viele tschechische kinderreiche Familien angesiedelt. Zum Beispiel als die Gutsarbeiterfamilien waren oft kinderreich. Und ich kann mich entsinnen an ein Beispiel. Da wurden drei ausgediente Eisenbahnwaggons dort am Dorfrand aufgestellt und die dienten tschechischen kinderreichen Gutsarbeiterfamilien als Wohnung. Und da viele Kinder vorhanden waren, war eine tschechische Kindergärtnerin dort, die sprach auch gut Deutsch. Die deutschen Kinder durften auch dahin gehen, wenn sie möchten.
Ja, und Herr Modrei, ich hatte ja provozierend gesagt, woher kommen Sie, aus welchem Bereich Deutschlands? Das war als Einstieg gedacht. Und Sie haben schon die Geschichte hier interpretiert. Aber vielleicht noch mal für unsere Hörer. Man muss Folgendes wissen. Das tschechische Volk gibt es auch so lange wie die Deutschen. etwa 1000 Jahre, aber die Tschechen und die Deutschen haben immer in einem Reichsverbund zusammengelebt. Man kann sagen fast 1000 Jahre, um diese Zahl mal, weil das so schön ist, 1000 Jahre. Ein böhmischer König war unter anderem mal deutscher Kaiser. Ich weiß nicht, welche Karlnummer, aber er war eben, und die Tschechen fühlten sich auch zwar Slawen und Tschechen, aber sie fühlten sich immer zum Deutschen Reich zugehörig, zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Das Problem, und da beginnt Herr Modrai, ist ja 1918/19 die Beendigung des Ersten Weltkrieges, und in diesem Zuge entstand ja die Tschechei und die Slowakei neu, und die Tschechen haben dann die gesamte Tschechoslowakei zu, und die Tschechen und die Slowaken zugesprochen bekommen. Die Slowaken ist noch ein Thema für sich, weil sie mehr unter ungarischer Herrschaft waren. Aber die Tschechen haben eben, und das hat Herr Modrai erzählt, dann, nachdem sie die Regierung sozusagen übernommen haben, dann versucht, in den gesamten Randgebieten, haben über viele Jahrhunderte, solange wie es eben das Deutsche Reich gab, also 1000 Jahre, haben dort in diesen Gebieten Deutsche gelebt. Die haben in einem geschlossenen Siedlungsgebiet innerhalb der Tschechei, aber auch in vielen kleinen Inseldörfchen in der gesamten Tschechei waren also Deutsche. Und 1918, und eigentlich begann das ja früher mit der Rückbesinnung auf sein Volk, das haben die Tschechen ja richtig gemacht, sie haben ihre Sprache neu entwickelt, es gab Komponisten, es gab Literatur, ungefähr so um 1850 begann es, also die Rückbesinnung auf die tschechische Kulturen. Und dann mit dem Höhepunkt 1918 die Gründung der Tschechei, und dann eben die Tschechen wollten mit aller Macht natürlich das Gebiet, was zu ihrem Staat gehört, wieder zurückerobern durch, friedlich natürlich, durch Ansiedlung von tschechischen Personen. So, und das war nun der Knackpunkt. Und wann war das? 39, ne? Wann war die Annexion?
1938.
38. Das war so, da waren sie noch ganz klein, nicht? Und da war ja der Vertrag der Westmächte, der Franzosen, Italiener und Briten, haben ja den Deutschen das Sudetenland zugesprochen. Das ist also nördlich und westlich und südlich der Tschechei das Gebiet, was von Deutschen besiedelt war. Und das wurde ihnen zugesprochen, und dann wurde das regelrecht annektiert. Und auf einmal waren die Deutschen heim ins Reich gekommen. Und wenn das gesagt wird, dieses Wort kommt dann in ihrem zweiten Roman vor, Heim ins Reich, damit meinten die dort ansässigen Deutschen ja nicht, dass sie auswandern wollten, sondern sie wollten, dass das Gebiet, in dem sie wohnen, Deutschland angeglichen wird oder angegliedert wird oder dem österreichischen Reich.
Und nun folgt eine Pause in dem unseren Vorträgen, und wir spielen von der CD Dormant den ersten Titel Willst du tanzen?
Volar tan, sí. Tú vi, tú vi, tú vi, tú vi, tú volar.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nach der Zwischenmusik geht es weiter mit unserer Buchbesprechung.
Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir machen eine Buchbesprechung von Herrn Robert Modrai aus Neubrandenburg, der Romane geschrieben hat aus der Zeit seiner Kindheit, seiner Jugend. Ja, und seiner Jugend. Wir haben zwei Titel. Der erste Titel heißt »Weil sie den Wind säten« und der zweite Titel »Heimatlos«. Herr Modrai hat das schon erläutert, er kommt aus dem Sudetenland, aus Nordböhmen. Und wir haben schon ein bisschen Geschichte wiederholt, warum und wieso das so kompliziert ist mit den Deutschen. Und jetzt ist meine Frage, Herr Modrai, Sie beginnen ja den einen Roman sozusagen fast so in der Zeit, als die Nazis das Sudetengebiet annektiert hatten, später auf Böhmen und Mähren. Ab wann beginnt sozusagen, allerdings der Haupt, der Held des Romanes ist nicht Herr Modrai. Aber Herr Modrai hat diese Zeit, über die er schreibt, ganz persönlich erlebt. Und das Reizvolle an seinen beiden Romanen ist, dass er diese Geschehnisse aus der Perspektive eines ganz jungen Menschen, eines Jugendlichen, geschrieben hat, was ja selten ist. Wir haben immer den Überblick von der großen Politik, aber er hat den Roman eingebettet in die große Politik, das ist ganz klar, aber aus der Perspektive eines kleinen Jungen. Ab wann ist der Held des Romanes, sage ich mal, ab wann beginnt er nachzudenken über die Geschehnisse?
Ja, so ein Kind muss sich natürlich an den Erwachsenen orientieren. Ja, an den Eltern und an den Lehrern und an vielen anderen. Und damals waren natürlich sehr viele für die Nazis eingestellt. Also für die Deutschen, es hieß, jetzt kommen die Deutschen und die Deutschen befreien uns. Und die Deutschen, das waren die Guten und die Tschechen die Schlechten. So hieß es damals, aber so ein Kind hat natürlich auch seine Gedanken und überlegt auch, was gut ist und was schlecht ist. Da war zum Beispiel die tschechische Kindergärtnerin da, eine ganz liebe, nette Frau. Ja, nun konnte dieser Junge ja nicht annehmen, dass die Tschechen alle schlecht sind, denn die Frau war ja freundlich und gut.
Ja, aber dann war, wie gesagt, diese Geschichte, dass tschechische, die Republik hörte auf zu existieren, zumindest in den Gebieten, in denen sie gelebt haben, in Nordböhmen. Und dann begann die Raverei der neuen deutschen Herrscher aus Berlin, die Nazis. Das hat sich dann natürlich bis ins letzte Dorf, auch in dem der Held des Romanes, also Franz, ne, wo der Franz lebte, und da merkte er schon, sein Vater war ja ein richtiger alter deutscher Bauer. Und der junge Franz merkte, dass plötzlich die tschechischen Familien wegziehen mussten oder sollten oder wollten. Es war also eine Art Vertreibung, etwas humaner, als das nachher später war. Und was geschah da in Ihrem Dorf und was hat Ihr Vater gemacht?
Ja, im Dorf wurden damals nach dem Ersten Weltkrieg 10 tschechische Bauernfamilien angesiedelt und das restliche Gut bekam auch ein tschechischer Gutsbesitzer. Und als dann die Deutschen wieder da waren, 1938, wurden diese tschechischen Bauern wieder enteignet und wieder ausgewiesen.
Tja. Also die tschechischen Bauern, die nach 1918 dort...
Die haben ja fast 20 Jahre dort gelebt. Ja, und das war auch ihre Heimat. Mhm. Ja, die mussten dann eben weg. Nicht von heute auf morgen. Sie hatten wohl einige Wochen Zeit und durften auch ihre persönlichen Sachen mitnehmen. Aber alles, was zum Betrieb, zur Wirtschaft gehörte, mussten sie da lassen. Und das war natürlich auch ein Ereignis, was zu denken gab.
Ja, Und Sie sind ja dann in die Schule gekommen und das war ja schon unter der deutschen Herrschaft, ne? Ihre Schulzeit. Und dann begann der Zweite Weltkrieg, der hieß ja noch nicht Weltkrieg, sondern dieser Name wurde ja später diesen Ereignissen zugeordnet. Es waren ja verschiedene Kriege gegen Polen, gegen Frankreich und so weiter. Und auf einmal wurden die jungen, die großen Brüder eingezogen, also dieses Romanhelden, und auch der Vater musste in den Krieg. Und da geschah ein Ereignis, das sie ja sehr bewegt haben, und deswegen sprechen wir als Esperanto-Freunde gerne darüber. Es kamen, Zwangsarbeiter oder Pflichtarbeiter aus den von den deutschen besetzten Ländern. Und dieser Romanheld schreibt, dass es einen Russen Ivan gab, oder mehrere Russen, aber über einen Ivan schreibt er, über den werde ich dir nochmal was schnell sagen. Und auch ein französischer Zwangsarbeiter, der dort eben diese Arbeitskräfte, die deutschen Männer ersetzen mussten. Und dieser Franzose, Herr Modrey, was war da bemerkenswert?
Ja, damals waren ja viele Zwangsarbeiter da, hauptsächlich Russen und Polen, aber vereinzelt auch Franzosen oder noch andere. Und dieser, der Russe konnte gut Deutsch und dieser Franzose war auch schon länger da. Und er war ein ganz intelligenter Mann und konnte auch ein ganz gut Deutsch. Und er hat, man hat natürlich gefragt, woher kommst du? Ja, meinte er, ich komme aus der Gegend von Bordeaux. Dann habe ich halt natürlich nachgeguckt im Atlas, wo liegt denn Bordeaux? Hab Bordeaux aber nicht gefunden.
Und Sie haben das wie geschrieben oder wie gedacht, dass es geschrieben wird?
Ja, das kann man natürlich nicht wissen. Ich habe dann von ihm erfahren, dass es ja ganz anders geschrieben wird.
Ja, das wird ja
richtig von der Augs geschrieben.
Ja.
Ja, wie soll man das wissen? Ja, und da erklärte mir dieser Franzose, also in Esperanto wäre das nicht passiert. Es wird alles so gesprochen, wie es geschrieben ist. Und da fragte er, ob ich Esperanto kenne. Nein, von Esperanto hatte ich natürlich keine Ahnung. Tja, und hat er mir auch einiges erklärt. Er meinte, Esperanto ist ja leicht zu erlernen. Und der Russe war ja auch da und fragte, wie viele Fälle gibt es denn im Deutschen? Und im Deutschen gibt es 4 Fälle. Und der Russe meinte natürlich, im Russischen gibt es sogar 6 Fälle. Also noch mehr. Und jeder Fall hat andere Endungen. Es ist ja auch schwierig zu lernen, so in der Sprache. Das ist sehr schwierig.
Ja, das war ganz toll. Das hat er gut gemacht, der Franzose. Und das haben Sie dann auch geschrieben, dass man wirklich das Esperanto in wenigen Sätzen erklären kann. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Indem man erklärt, das können wir den Hörern ja sagen, Esperanto hat eine genormte Aussprache, eine genormte Orthographie, eine genormte Wortbildung. Alles ist nur in einem Gesetz gefügt und in einem sprachlichen Gesetz. Und alles muss sich daran halten. Das ist ja so, dass im Esperanto zuerst die Regeln aufgestellt wurden und danach die Sprache entwickelt wurde. Deswegen gibt es keine Ausnahmen. So, der Franzose. Ich wollte aber noch auf den russischen Bürger eingehen. Der war ja freiwillig gekommen, nicht zur Arbeit. Im Roman hier. Der hatte sich ja freiwillig gemeldet.
Ja.
Was ja selten ist, sonst waren es ja Kriegsgefangene.
Freiwillig gezwungen.
Freiwillig gezwungen, ne? Das
so wie das üblich
war. Ja. Interessant war aber, man denkt immer, der Faschismus ist bewältigt, aber wir merken ja an der heutigen Zeit, dass es durchaus noch philosophische, ideologische Restbestände gibt. Und es ist noch lange nicht überwunden, weder in Deutschland noch in der Welt. Aber interessant ist und ein bisschen humorvoll ist die Beschreibung, die der Franz, der Romanheld, dann gibt. Es wurden den deutschen Kindern in den Schulen beigebogen die Rassengesetze. Also wie ein Deutscher sein muss, blond, blauäugig, groß, schlank, kräftig, sportlich. Der weibliche Teil der deutschen Bevölkerung sollte viele Kinder kriegen und naja. Und nun war aber Folgendes dem Franz aufgefallen, und das habe ich zum ersten Mal so kurios gelesen. Das haben Sie in einer sehr liebevollen Art beschrieben. Der Einzige, der arisch aussah, war Ivan. Ivan war blond und blauäugig und groß und intelligent und sportlich. Und die Deutschen, ausgerechnet, die sahen nun gar nicht aus wie die Deutschen. Und damit hat Franz praktisch aus dem Blickwinkel seiner Kindheit mit einem Satz die gesamte Rassentheorie ad absurdum geführt. Absurd. Ja.
Ich mache wieder Pause. Als nächste Zwischenmusik hören wir wieder ein Esperanto-Lied von der CD Jormont, und zwar La Bamba. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter mit unserer Buchbesprechung gemeinsam mit Herrn Moray.
Wir besprechen heute ein Buch, und zwar, oder zwei Bücher, die Herr Moray autobiografisch verfasst hat. Er hat aber nicht alles so ganz direkt erlebt, aber es ist sein Lebensweg. Da heißt in diesem, oder der Held des Romanes ist ein Franz, und er wurde dann schon zur deutschen Zeit in der Schule erzogen, dann kam Herr Moray zu den Pümpfen oder was es dann sogar hießen, dann die jugendlich organisierten damals, die Pümpfe, und da merkte er schon, dass er weder geeignet ist, ein großer Held zu sein, dieser Romanheld, der Franz, er merkte auch, dass das alles verquer geht, wir nannten ja schon diesen Rassismuswahn, der nun nicht hinten und nicht vorne stimmte, dann hatte er schon als junger Mensch Verbindung zu verschiedenen Völkern, kann man sagen, besonders zu den Tschechen, die ja auch in seinem Dorf mitlebten. Aber die Tschechei ist ja ein Vielvölkerstaat gewesen trotzdem. garantiert gab es da auch Slowaken oder Ungarn oder noch andere Völker oder Menschen aus diesen Völkern. Und hinzu kam während des Krieges eben, dass sogenannte Zwangsarbeiter da waren, also die verpflichtet wurden, in Deutschland Arbeit zu leisten. Und da hat er also auch gemerkt, dass das gebildete und ganz patente Menschen sind. Und nun soll er sie hassen und er soll sie womöglich auch erschießen. Dann irgendwann wurde er zum letzten Aufgebot gerufen. Das war schon 1944, Herr Modrai. Der Franz, wann musste er sich stellen zur Wehrmacht? Oder was war das?
Im April oder März 1945.
Ach, war schon 45.
Da wurde der Jahrgang 1929 aufgerufen. Und wir sollten oder mussten uns dann freiwillig stellen. Wir wurden Gott sei Dank zu Kriegsfreiwilligen ernannt.
Ja. Und sollten jetzt das Vaterland noch retten?
Ja, der Sieg stand ja unmittelbar bevor, hieß es damals.
Ja.
Also der Endsieg.
Und Wunderwaffen soll es
Wunderwaffen sollen ja eingesetzt werden.
Ja.
Und die deutsche Wehrmacht zieht sich noch deshalb zurück, um so viele Feinde wie möglich heranzulocken, damit sie dann besser vernichtet werden können, so ungefähr.
So war das?
Wurde das
ja
mit uns gesagt.
Ja, das kann ich auch nicht.
Ja, das stimmt.
Das ist
ja, das ist ja. Und wir wollen es ja auch nicht so verkrampft sehen, denn ich sagte ja zu Beginn unseres kleinen Interviews, dass er alles aus der Perspektive eines kleinen Jungen, eines Jugendlichen geschrieben hat. Eine große Rolle spielt seine Mutti auch, die sich von nichts hat beeinflussen lassen. Sie blieb eben standhaft. Die Kirche spielt bei ihnen in den Romanen, bei dem Franz, nicht so eine große Rolle. Man merkt aber indirekt, dass diese Mutter des Franz eine sehr fromme Frau gewesen sein muss. Nach meinem nicht? Na, können Sie ja erzählen. Aber sie hat zumindest sich nach den Grundsätzen des Humanismus, sage ich mal, hochgeschraubt, mit ganz einfachen Gedanken beschäftigt, hat geholfen, wo es möglich ist. Und es gab ja auch einige Komplikationen. Da war mal eine Uhr weg und das soll dann der gewesen sein. Es gab dann Konsequenzen bis hoch hin, dass dort jemand dann verhaftet wurde. Naja, ich gehe aber jetzt mal weiter in diesem Roman, damit schließt der erste Teil hier ab, dass dieser Franz dann Kriegsfreiwilliger wird, also wurde wohl auch vereidigt. Noch nicht vereidigt. Erzählen Sie mal, Herr Modrai, was ist dem Franz passiert?
Ja, kurz vor Kriegsende, also wir waren im Wehrsüchtigungslager in Harachsdorf im Riesengebirge und wurden da ausgebildet. Und Anfang Mai, dann hieß es, es sollen einige zur Front abgestellt werden. Ja, und kurz vor Kriegsende, da wurden eben drei ausgesucht, die da zur Front sollten. Und zu allem Unglück war ich dann auch dabei, obwohl ich nie damit gerechnet hatte.
Aber der Franz konnte doch nicht schießen, oder wie war das?
Ach nee, ja, das war auch schon ein Problem, dann musste er schießen lernen. Aber ich wurde ja von diesen Zwangsarbeitern schon recht vorgewarnt. Mein Bruder war gefallen und dieser Franzose, der sagte mir dann, weißt du, man müsste sich dumm stellen. Wenn man sich dumm stellt, dann können sie eigentlich gebrauchen.
Ja.
Im Krieg. Solche Kämpfer können sie nicht gebrauchen. Also das wäre die Rettung. Und das können die auch nicht wissen. Die können ja nicht ins Gehirn reingucken.
Damals zumindest noch nicht.
Damals nicht.
Ja, heute geht das ja, ne? Heute wird jeder durchleuchtet, ja, in der heutigen Zeit.
Und so eine Möglichkeit gab es dann. Also wir mussten alle schießen lernen. Und dieser Franz hat auch gut geschossen.
Ach ja, der hat gut getroffen.
Ja.
Das war sein Pech, ja.
Und hat nicht dran gedacht, hat eben dort losgeschossen und wurde dann gelobt. Er war ein guter Schütze. Und sollte dann auch zu zu einer Spezialausbildung. Die suchten ja Scharfschützen. Tja. Und da fiel ihm dann ein, was er von den Franzosen gehört hatte. Er soll vorsichtig sein. Wenn er gelobt wird, soll er vorsichtig sein. Und gerade wenn er gelobt hat, dass er gut schießen kann, dann ist die Gefahr groß. Und er soll mich doch lieber, wenn es geht, umstellen.
Ja.
Also hat er es auch gemacht.
Das hat er fast richtig gemacht. Und da gab es ja eine ganz dramatische Situation. Zum Ende des ersten Romanteiles ist der Franz ja dann ausgebüxt. Das war ja lebensgefährlich irgendwie, nicht? Und zwar durch wen hat der Franz erfahren, dass es doch besser ist, sich in den letzten Stunden des Krieges so ein bisschen zurückzuziehen?
Da war ein tschechischer Arbeiter dort und durch Zufall bedingt kannte er einen Mitschüler von Franz. Das war eine Geschichte, die ist nicht so schnell erzählt. Also der Vater dieses Mitschülers war ein Tscheche und der wurde gewarnt, als er abgeholt werden sollte ins KZ. Und derjenige, der ihn gewarnt hat, war ein Nazi, Ortsbauernführer und ein Verwandter von diesem Franz. Und es war natürlich gefährlich für ihn. Das durften die Nazis nicht wissen, dass er einen Feind damals sozusagen warnt und unterstützt. Und ein Verwandter dieses Tschechen, der da gewarnt wurde, war in der Diktionslehre tätig und zufällig traf er diesen Franz und hat ihn dann unterstützt. Da muss ich sagen, dieser Franz sollte ja damals an die Front. Er hatte Angst vor der Front, wollte nicht, ist auch gar nicht eingesehen, dass er an die Front soll. Er wollte nicht und wurde daraufhin mit Erschießen bedroht, mit vorgehaltener Pistole. Das war natürlich eine ganz gefährliche Situation. Die meisten Ausbilder waren zwar vernünftig, aber es reicht ja, wenn einer verrückt spielt. Und damals war es ja durchaus gestattet, Volksfeinde, wie es damals hieß, zu erschießen. Also
ohne Gerichtsprozess.
Ohne Gerichtsprozess, ja, ja.
Aber das hätte auch nicht viel geholfen, so ein
Gerichtsprozess. Eben. Und dieser Tscheche sagt dann ihm natürlich, ich nehme dich mit, es ist zu gefährlich für dich. Ich bringe dich in Sicherheit. Und so geschah es dann auch.
Ja, damit schließt etwa der erste Teil ab des bisherigen Romans. Und man muss auch den jungen Hörern, die uns hören, sagen, man konnte damals sich nicht verweigern und sagen, ich habe so eine Diskussion auch schon gehört, warum haben die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg sich nicht als Wehrdienstverweigerer gemeldet? Oder die Episode mit dem Ostgruppenführer. Der Faschismus besteht ja aus der Philosophie des Führerprinzips. Da gab es also eine Einheit zwischen Partei und Administration, kann man sagen. Und ein Ortsgruppenführer war eben der Chef der Partei und der Bürgermeister in einem. Und interessanterweise gab es unter denen, die also von uns als Nazis bezeichnet werden, zu Recht, gab es eben auch Menschen, die sich nicht, oder die sich im Klaren waren, dass eigentlich das falsch ist. Na gut, somit schließt der erste Teil des Romans ab. Der Franz verschwindet auf einmal, ist weg.
Ja, und wir werden auch dann mal wieder eine Pause machen, ne?
Ja.
Wir machen die nächste Zwischenmusik in unserer Buchbesprechung und von der CD Sormor hören Sie den Titel Lerne nun, also lerne jetzt.
Non vale tanto ir por vi, non vale tanto ir por vi, si pramatica set metronica, non vale tanto ir por vi. Por tutta vivo,
auf MB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle vom Esperantoverein Neubrandenburg. Wir sind heute bei einer Buchbesprechung mit Herrn Modrai und es geht weiter.
Liebe Hörer und Hörer, ja, Esperantowelle und Esperanto. Herr Modrai, Herr Robert Modrai ist Neubrandenburger, gehört zu unserem Esperantoverein seit Jahrzehnten schon. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste unter uns. Fakt ist jedenfalls, Herr Modrai ist kein klassischer Schriftsteller, der mit einem schlauen Kopf und gebeugt sitzt und dann Romane schreibt wie Thomas Mann oder andere oder wie Fallada. Herr Robert Modrai hat einfach das, was auf seiner Seele lag, so wie er das erlebt hat, einem Jungen zugedichtet, und zwar einem Franz, und man kann sich das gar nicht alles ausdenken. Fakt ist, dass man so etwas erleben muss und durchlebt haben muss, weil so etwas kann man sich vorstellen. Der Franz, dieser Romanheld, und der auch der Esperanto-Freund wurde schon während des Krieges, ist dann, ja, sage ich mal, zu den Wehrorganen des Dritten Reiches eingezogen worden und hat sich versteckt für einige Zeit. Und der Franz erfährt dann, es gab ja kein Fernsehen, kein Radio, keine Zeitung, nichts, erfährt dann aber durch Mundpropaganda, dass der Krieg eigentlich zu Ende ist. Und ist aus seinem Versteck wieder hervorgekommen, Herr Modrai. Was hat denn der Franz gemacht, nachdem der Krieg nun so zu Ende ging?
Ja, am 9. Mai 1945 war der Krieg zu Ende. Es war der erste Tag nach dem Krieg. Die Ausländer sagten damals, der Krieg ist aus, ihr könnt nach Haus. Ja, aber wie soll man nach Hause kommen? War doch ziemlich weit. Er wusste nicht, ob die Züge fahren und wie weit die Russen noch ab sind. Man konnte ja damals nicht telefonieren, gab ja keine Handys.
Und man konnte auch keinen fragen.
Naja, die Zivilisten konnten ja fragen. Die sagten nur, im Radio kam der Aufruf, wir sollen weiße Tücher raushängen, weiße Fahnen. Aber mehr wussten die auch nicht. Tja. Und dann kamen wir eben noch in Kriegshandlungen rein. Am 9. Mai sahen wir damals, dass Bomben fielen auf die Stadt und wir kamen auch zwischen Wehrmachtssoldaten rein, also waren Wehrmachtssoldaten, die wollten alle nach Westen, die wollten sich ja nicht vom Russen fangen lassen, wollten nicht in russische Gefangenschaft, die wollten nach dem Westen. Und da sind wir auch dazwischen gekommen und wurden natürlich von russischen Tieffliegern beschossen. Und ja, in so einer Situation geht natürlich einer hierhin, einer dahin, man wird sozusagen versprengt. Da bin ich zum Beispiel dann mit Soldaten mitgegangen. Das ging auch ganz gut. Die haben für Verpflegung und Übernachtung gesorgt.
Ja.
Und meinten, sie sind erfahrene Fronthasen, sie lassen sich nicht kriegen von den Russen. Also bei uns ist das sicher, aber es ging eben nicht lange. Plötzlich stand ein Russe vor uns und sagte Stoi. Tja, und ich war mit dabei bei denen und wie es so heißt, mitgefangen, mitgehangen. Da war ich eben auch ein Kriegsgefangener.
Ja, Herr Modrai, Sie waren eigentlich noch ein Kind. Hat dann die Rote Armee nicht gesehen, dass es ein Kind ist, dieser Franz? 16, 17 Jahre alt?
Ich war 15.
Oder der Franz war 15?
Na, der war 15, ja. Also gesehen schon, aber es waren auch viele, die schon Wehrmachtsuniform trugen.
Ja.
In dem Alter.
Also Wehrmachtsuniform war Kriegsgefangener und.
Also ich trug zum Beispiel keine Wehrmachtsuniform, aber andere in dem Alter trugen schon Wehrmachtsuniform und die waren eben alle dann Kriegsgefangene und wenn man mal dabei war, konnte man nicht wegrennen.
Und der Franz wollte sich ja eigentlich erst, das ist ja ganz natürlich, er wollte sich ja zurückbewegen nach Hause, da wo seine Eltern eigentlich, wo er glaubte, dass seine Eltern da sind. Zunächst, ne?
Ja, er wollte nach Hause. Und das war natürlich dann vorbei. Da ging es erstmal der Marsch in die Gefangenschaft.
Ja. Und der Franz hat ja dann auch schlimme Sachen erlebt. zum Glück überlebt, muss man immer dazu sagen, sonst könnte Herr Modrej das ja nicht schreiben über den Franz. Sie haben ja, sind ja dann auch ewig marschiert, als Gefangener, nicht? Mit Durst, das war schon Mai, Mitte Mai. Und da gibt es eine Episode, wo sie dann in einem Barackenlager dann doch endlich angekommen sind, nach endlosen Märschen, und haben irgendwelche Abfälle gegessen. Und das kann man den jungen Leuten heute mal, den jungen Leuten mal erzählen. Was ist dem Franz da so zugestoßen? Es gab Tage und Wochen kein Essen oder kein richtiges. Und dann hat er sich versucht, selber zu versorgen. Was hat er gemacht, der Franz?
Ja, wenn man Hunger hat, versucht man vieles. Ich hatte zum Beispiel Probleme. Ich hatte keinen Behälter. Denn wenn man in Gefangenschaft ist, wenn man Nahrungsmittel, also Essen oder Trinken empfangen will, muss man einen Behälter haben. Den hatte ich nicht, also musste ich einen suchen. Und zwar bin ich dann zur Küche gegangen, um eine leere Konservendose zu finden. Und die fand ich da auch. Die leere Konservendose war dann dazu da, dass man da das Essen reinbekommt.
Ja, so wie jeder Soldat sein Kochgeschirr behalten darf, theoretisch. Und das hatten Sie ja nicht.
Ich hatte ja kein Kochgeschirr.
Ja.
Und da sah ich einen Abfallhaufen. Und da waren auch dicke Kartoffelschalen drin. Die habe ich dann rausgesammelt. Das Schlechte abgeschnitten. Und habe dann Feuer gemacht. Und in dieser Konservendose diese Kartoffelschalen gekocht und dachte dann, das ist mal endlich mal etwas zu essen, wenn es Kacke da ist. Aber das, ich hatte nur einen Bissen runtergewürcht und mehr konnte ich nicht essen. Die waren wir schon verdorben, lagen wohl schon zu lange im Kompost. Und dann war diese Hoffnung auf Essen auch vorbei.
Ja. Aber langsam ordnete sich dann das Leben so ein bisschen im Lager. Und wie war das dann mit den Schuhen? War da nicht was noch mit den Schuhen?
Ja, man musste natürlich aufpassen, ja. Die russischen Soldaten waren ja oft schlecht dran, hatten oft schlechte Schuhe. Und haben die dann aufgepasst, ob deutsche Gefangene mal gute Schuhe hatten. Und da musste so ein deutscher Kriegsgefangener seine Schuhe ausziehen und ihm die Schuhe dem Russen geben. Er konnte ja nichts gegen machen.
Nein, da kann man nichts.
Nee, nee. Und der Russe meinte natürlich, er kann ja seine Schuhe nehmen, die aber kaputt waren. Naja, ihm blieb nichts anderes übrig. Barfuß konnte er ja auch nicht laufen.
Ja, diese Episoden kennt man auch aus Sibirien. Ja. Aber da war dann 30 Grad minus. Und der Deutsche ist dann mit Barfuß im Schnee gegangen, ja, ja, solange er noch konnte. Naja, der Franz, der ist also in Kriegsgefangenschaft. Und ich vermute, aufgrund seiner Jugendlichkeit gab es ja dann irgendwie so eine Art Entlassung. Oder ist er ausgerissen? Was hat der Franz gemacht?
Also damals ausgerissen bin ich nicht. Die meisten haben natürlich daran gedacht, an eine Möglichkeit zu fliehen, aber das war ja fast unmöglich aus dem Lager.
Ja, man musste wieder aufgegriffen irgendwann.
Ja, ja. Das war alles zu gefährlich. Und es hieß dann auch im Laufe der Zeit auch schon, dass alle Jugendlichen unter 18 wahrscheinlich entlassen wären. Anfangs wusste man das noch nicht. Also als wir in Gefangenschaft kamen, da wurde uns noch angeraten, wir sollten uns in Sibirien zur Arbeit im Wald melden. Das wäre gesünder als die Arbeit im Schacht. So wurde uns damals noch empfohlen, als wir in die Gefangenschaft kamen.
Ja.
Aber dann, dann wurden, also es war ein Sammellager und alle Arbeitsfähigen wurden von dort aus nach Russland transportiert. Das wurde uns aber nicht gesagt. Uns wurde nur gesagt, dass diejenigen zu einem vierwöchigen Arbeitseinsatz weg gefahren wären und dann sollten sie entlassen werden. Man wollte wohl keine Unruhe aufkommen lassen. Und alle Verwundeten, Kranken, zu Alten und auch die Jugendlichen wurden dann zum Schluss entlassen. Das war im September.
Ja. Und da ist der Franz also entlassen worden und hat auch ihm wurde klar, das können Sie dann Herr Modrey besser vielleicht erzählen, ihm wurde klar, dass er nicht in seine Heimat zurück kann. Und nun muss man sich vorstellen, ein 15-jähriger Junge, der ja nun mehr oder weniger erstmal in der Familie aufwuchs, dann immer in geordneten Verhältnissen, einschließlich ihrer Ausbildung und in Richtung Krieg, aber es war ja ein System, in dem man eingebunden war, und plötzlich Kriegsgefangener, dann ist man recht und wehrlos, und dann auf einmal vogelfrei sozusagen, hat keine Heimat mehr. Sie haben das dann auch so wunderbar beschrieben. Heimat ist mehr als die Stätte der Kindheit und eine vertraute Umgebung. Sie ist Obdach, sie ist Wärme, Nahrung, Arbeit und Geborgenheit. Ein Mensch ohne Heimat ist wie ein entwurzelter Baum, der ohne fremde Hilfe verkümmert. Das ist ein so schöner Satz, der ist mir durch und durch gegangen. Und so müssen Sie sich ja gefühlt haben. 15 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Und nun auf einmal waren Sie, na, Deutschland gab es ja eigentlich gar nicht mehr, sondern Besatzungszonen. Und Sie irrten jetzt durch die Gegend, ich vermute so in der Richtung Dresden oder so, nicht? Karl-Marx-Stadt in der Ecke. Magdeburg.
Chemnitz. Ja, nicht Karl-Marx-Stadt.
Ja.
Ja.
Kurz vor damals Karl-Marx-Stadt.
Ja, nein.
Ach, ist noch nicht.
Nein. Karl-Marx-Stadt kam erst später zu der Erzeit.
Aber ja, wir wissen, wo Karl-Marx-Stadt ist. Ja. Also Chemnitz.
Kurz vor der Entlassung wurde uns gesagt, dass wir nicht nach Hause dürfen. Wir sollten einen Entlassungsort in Deutschland angeben. Tja, es war natürlich erstmal ein Schock. Das wussten wir ja vorher nicht. Es wurde uns eben gesagt, diese wilden Deutschen wären alle nach Mecklenburg umgesiedelt. Aber wir meinten, das kann ja wohl länger dauern. Wir kamen so einen Entlassungsort an, der in der Nähe der Grenze lag. Und bewegten uns dann dort in diese Richtung zur Grenze an der sächsischen Schweiz. Und dort wurden wir aber eindringlich gewarnt, über die Grenze zu gehen. Dann sollten wir froh sein, dass wir frei sind. Und wenn wir nach drüben gehen, dann sperren die euch wieder ein, wurde gesagt.
Also nach drüben war Sowjetland.
Ja, also in die Tschechoslowakei wird man nicht gehen. Ist zu gefährlich. Bleibt lieber hier. Und vielleicht sind eure Eltern sowieso schon hier, denn es wurden schon viele rausgeworfen, wurde gesagt.
Ja, ja. Und wir wollen ja nun nicht jedes Detail, wir wollen ja den Hörern das schmackhaft machen, diese beiden Teile des Romans. Der junge Franz hatte natürlich verschiedene Tätigkeiten erlernt. Und das hat ihm wahrscheinlich damals über die schlimmste Zeit hinweg geholfen. Franz konnte gut arbeiten, körperlich. Er war in der Lage, auch mit Pferden umzugehen. Er kannte die Landwirtschaft im weitesten Sinne. Aber bevor wir das dann hören, erst einmal ein bisschen Musik.
Ja, als nächsten Titel der Zwischenmusik hören wir uns an von der CD Dormant auf dem Meer.
En arbaro cen, durant nostre jardú, de verso la tu, de mi ferre chasbrú, en un pego de brú, me de la cien, sur la savoy ostea, el mia cor, presa sur la dolor, tu pepe la sei, tristezo cae la me, el mia cor, presa sur la dolore, tu per me la sei, tristezza fai la me, sed mia mia coro, presa sur la dolore, tu per me la sei, tristezza fai la me. En regge, presa tre, tu la mitro la me, en mano di pirin, la farezzo in sentir, la
ecco, presa sur la volume, scusa me da te, tristezza dai la mente, se ne mi accorgo, presa sur la volume, scusa me da te, tristezza dai la mente, se ne mi accorgo, presa sur la volume, scusa me da te, tristezza dai la mente.
Und weiter geht's.
Ja, liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Heute ist unser Thema Buchbesprechung der Romane von Herrn Robert Modrej, ein Freund, also ein Mitglied unseres Esperanto-Vereins. Er hat autobiografische Dinge, die wir heute schon besprochen haben. Wir wollen nochmal sagen, wo Sie die beiden Bücher bestellen können. Über info-schnecke-scheunen-verlag.de. Da kann man das bestellen, und zwar beide Bücher von Herrn Robert Modrej. Einmal, weil Sie den Wind säten, dreimal Punkte. Und der zweite Roman, Heimatlos. So, Herr Modrej, Ihr Romanheld, der Franz, ist also dann aufgrund seiner Fähigkeiten hat er sich auf Dörfer konzentriert, wurde dort, wie Franz erlebt hat, recht scharf ausgebeutet. Dann ist er fast Vater geworden sogar, nicht? Wo ihm da so ein Kind untergeschoben werden sollte. Plötzlich ließ man ihn allein mit einem Bauernmädchen, eines reichen Bauern. Die war nämlich schwanger von Nachbarn. Und der Franz wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Sie hat ihm Eier gebraten und gut zu essen gegeben. Und die Umgebung wollte, dass er das alle sehen, dass er mit ihr zusammen war, zu zweit. So. Das hat der Franz aber ganz gut hingekriegt. Was hat denn da nun gemacht, der Franz?
Ja, das war natürlich bloß als Beispiel für die ganze Zeit damals. Die Einheimischen hatten nichts verloren. Das Einzige, was sie mussten die Flüchtlinge aufnehmen in ihre Häuser. Ansonsten hatten sie alles und lebten nach wie vor, naja, fast wie in Saus und Braus. Und die Flüchtlinge und Umsiedler und Vertriebenen hatten viele eben nichts, waren wie die Bettler, hatten oft wenig zu essen. Es gab für die Arbeit, für die Leute, die nicht arbeiteten, gab es mal eine Zeit lang auf die Lebensmittelkarte 200 Gramm Brot und etwas Marmelade pro Tag. Und davon kann man natürlich nicht existieren.
Nein, schon gar nicht körperlich.
Und es gab auch wenig, keine Bekleidung. Also diese Unterschiede waren krass. Und das ist auch bloß noch ein Beispiel, was sie dann noch mit den Leuten machen, die sich nicht wehren können. Dass sie dann noch in ihrer Hinsicht nicht nur mit ihrer Arbeit ausbeuten, dass auch ihre Fehler, also was sie dann machen, auch noch abschieben auf andere.
Ja. Und auch da gab es ja nur Faustrecht sozusagen, noch kein anderes Recht. Und wer das nicht kennt, liebe junge Hörer, wie es weh tut, wenn man als Flüchtling, als Heimatvertriebener seit Monaten, seit vielleicht Jahren, zwei Jahre sich nie hat satt essen können und lebt in einem Großbauerndorf, in dem es gebraten und gekocht und es duftet nach Kartoffeln und Fleisch und allem. Man kann aber sich nicht beteiligen lassen an diesem Essen. Das tut weh. Das hat dem Franz ja auch weh getan. So, Herr Modrej, und wie ging es dann nun? Wir müssen leider zum Ende kommen unseres wunderbaren Gespräches. Aber damit wir noch die Kurve kriegen, wie der Roman etwa ausläuft. Dem Franz, er hat ja dann auch Pferdefuhrwerk geführt und alle möglichen Dinge gemacht. Er konnte alles und war auch zu allem gebrauchen. hat dann auch mal den Protest eingelegt, wenn die Entlohnung nicht so war, wie er meinte. Aber zum Abschluss des Romanes beschließt doch der Franz, irgendwo noch hinzugehen. Eine Minute noch.
Also ja, zum Schluss ging dieser Franz zum Uranbergbau nach Aue und hat dort noch gearbeitet. Viele wurden dorthin verpflichtet, viele gingen auch freiwillig hin und hat dann dort in Johann-Jorgenstadt und oder in Oberschlema, das waren die beiden Orte, wo die Schächte waren. Die Kreisstadt hieß Aue, deshalb hieß es damals bis nach Aue und hat eben dort im Bergbau gearbeitet. Aber das war natürlich eine sehr schwere, gefährliche und auch gesundheitsschädliche Arbeit.
Ja, wir müssen leider Schluss machen. Herr Modrey, Ihre Erlebnisse, die der Franz, ja, Romanhelfer, erlebt hat, sind wunderschön. Wir haben die Adresse gesagt, wo man sie beschaffen kann, die Bücher. Damit bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen Ihnen noch alles Gute und warten auf den dritten Roman.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind mit unserer Buchbesprechung und den Zwischenmusiken mit Esperanto-Liedern am Ende. Sie hörten eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und wir wiederholen diese Sendung am 22.02. um 17 Uhr und planen unsere nächste Sendung Esperanto-Welle für den 5.03. um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 18.02.2009 war Werner Levin.
Wenn es noch was sind, so Salamondo, Iras Porta Boco, Herr Flugi.